Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da sein wird. Amen. Der Predigttext steht bei Markus im 4. Kapitel. Am Abend dieses Tages sagte er zu ihnen, wir wollen ans andere Ufer hinüberfahren. Sie schickten die Leute fort und fuhren mit ihm in dem Boot, in dem er saß, weg. Einige andere Boote begleiteten ihn. Plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelsturm und die Wellen schlugen in das Boot, so dass es sich mit Wasser zu füllen begann. Er aber lag hinten im Boot auf einem Kissen und schlief. Sie weckten ihn und riefen, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen? Da stand er auf, drohte dem Wind und sagte zu dem See, schweig, sei still. Und der Wind legte sich und es trat völlige Stille ein. Er sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Da ergriff sie große Furcht und sie sagten zueinander, was ist das für ein Mensch, dass ihm sogar der Wind und der See gehorchen? Herr, segne und regiere unser Reden und unser Hören durch deinen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, ich will Ihnen jetzt etwas erzählen vom Buddhismus. Sie wissen es vielleicht, aber macht nichts, wenn man es nochmal hört. Wenn man an Buddhismus denkt, und dann denkt man oft an Zen, dann denkt man an Meditation, dann denkt man an Bilder und an Töne aus dem Fernsehen, wo es immer wieder heißt, Om, Om, Meditation, Spiritualität, Versenkung in sich selbst und in die Natur. Und genauso sind die Grundzüge des Buddhismus. Es geht heute um den Umgang mit Not. Das Ziel des Buddhismus ist es, dass der Mensch sich einlässt auf die Welt, so wie sie ist. Dass er sich einlässt auf die Not, dass er sich einlässt auf seine menschlichen Unzulänglichkeiten, dass er zufrieden damit wird, dass sein Körper sterblich ist, dass der Tod dazugehört, dass er nicht rebelliert. Das Ziel ist, dass der Mensch sich kontrollieren kann und auch alle seine Bedürfnisse. Denn die Ursache für unser Leid, das sind ja in aller Regel unsere Bedürfnisse. Die Sehnsucht, die Liebe, der Hunger, all dies bringt uns doch in so große Probleme. Wer verliebt ist, der findet keine Ruhe, also zieh dich zurück von der Liebe. Lass diese Gefühle, dann ist schon gut. Wer Hunger hat, der ist bereit, alles Mögliche zu tun, zu klauen. Wer seinen Hunger besiegt, wer sich nicht dagegen wehrt, okay, der kann. Wer Schmerzen hat, der wird getrieben von diesen Schmerzen und abgelenkt vom Glauben und von allen möglichen Dingen. Also geht es darum, den Schmerz zu kontrollieren, sich nicht von ihm kontrollieren zu lassen. Yoga, kennen Sie, Beherrschung des Körpers. Da lernt man sämtliche Muskeln unter Kontrolle zu kriegen. Da lernt man den Bauch einzuziehen, was selbst, gut, lassen wir das. Lachen Sie doch nicht so. Ich habe es früher nur gekannt. Ja, es geht aber darum, wirklich alles zu kontrollieren. Und die Yogis, die also dann sich einen Säbel durch den Backen stecken und hin und her bewegen, da geht's darum zu zeigen, dass sie das können. Oder die Yogis, die irgendwo auf einer Säule sitzen und das jahrelang und angeblich nie runtergehen, da geht es darum zu zeigen, das sind heilige Männer, weil sie alle ihre Begierden besiegt haben, weil sie zufrieden sind mit dem Platz, wo sie jetzt sind. Und das alles ist die Voraussetzung für die Erlösung und für den Gang ins Nirvana. Denn wer das nicht schafft, der hat ja das Unglück, wiedergeboren zu werden. Der kommt dann wieder als Fisch, als Schaf, als sonst irgendwas. Nee, als Fisch nicht. Fisch ist, glaube ich, ausgenommen. Aber als Hund und Schwein und sonst irgendwas und muss also dann nochmal durch und nochmal durch die Mühle, bis er es irgendwann mal geschafft hat, selbst Buddha zu werden, heilig zu werden, indem er in seinem Om alles abschaltet. Natürlich auch das Leid der anderen. Das hat ganz praktische Auswirkungen. Ich habe es schon mal erzählt in der Predigt. Ich war in Japan gewesen und ich Ich habe es an vielen Stellen bemerkt, weil ich ja auch in der Familie da war, dass sie genau dies versucht haben zu leben, ja, den Schmerz nicht in den Vordergrund treten zu lassen, die Todesangst. Mein Freund ist leider inzwischen auch gestorben an seiner Krankheit, aber das sollte nicht zählen, das sollte nichts sein. Und die Krankenwagen drüben sind genauso laut wie bei uns und genauso grell angemalt, aber nicht schneller als der übrige Verkehr, denn man braucht sich ja nicht zu beeilen. Wenn es Schicksal ist, dass der Betreffende stirbt nach dem Unfall, dann ist es Schicksal. Dann ist das Zu-spät-Kommen des Krankenwagens nichts Schlimmes. Und das bezieht sich auf das Leid der anderen, auch indem soziale Ungerechtigkeit und Ähnliches einfach akzeptiert wird. Die Blütezeit des Buddhismus war der Zen-Buddhismus, vor allem in Japan, wo man fantastische Tempel geschaffen hat. Also ich habe in Kyoto einige davon gesehen, wunderschön. Die Natur war da durchgestaltet bis zum Letzten. Ja. Da waren also, war kein Stein zufällig gelegen, kein Wasser irgendwie zufällig, sondern es sollte dem Menschen ermöglichen, in der Meditation eins zu werden mit dieser Natur, die ja gar keine mehr war, aber trotzdem. Und man kann auch wirklich wunderbar meditieren. Es gab bei uns eine Zeit, als der Buddhismus ganz besonders attraktiv war. Da zogen die Beatles damals nach Indien, um in irgendeinem Schrein da zu meditieren und haben dann Hare Krishna-Songs aufgenommen und Ähnliches. Es war für die Flower Power-Bewegung etwas unheimlich Attraktives. Und das versteht man ja auch. Gerade in der Pubertät übrigens, wo einen so vieles drückt, wo so vieles wehtut, wo man gegen alles Mögliche aufbegehrt und sich nicht durchsetzen kann. Das ist ja ein übles Gefühl. Wenn man da lernt, sich in diese Welt hinein zu begeben und mit Om und allem möglichen Firlefanz dann trotzdem sich zu beruhigen, dann ist es ja okay. Und diese große Attraktivität, die wird wohl auch immer bleiben. Aber sie zeigt uns, wenn wir das jetzt vergleichen mit unseren Bibeltexten hier, dass es ein ganz anderer Umgang ist, dass dieser Glaube wirklich ein total anderer ist, als der der drei Schwesterreligionen Judentum, Christentum und Islam, die ja aus dieser Wurzel herauskommen. Diese drei Religionen nämlich haben zum Ziel eben nicht eins zu werden mit dieser Welt, mit dieser Welt. Deswegen gibt es ja auch manchmal dann diesen Dualismus, vor allem im Neuen Testament, wo man die andere Welt dann sieht, zu der es hingeht. Ja? Die neue Schöpfung wird immer mehr betont. Also nicht zufrieden sein damit, wie es ist. In der Lesung ging es um die Versprengten, um die, die im Exil in Babylon lebten und das Elend des Untergangs von Israel miterlebt hatten, dass ihnen gesagt wurde, nein, bleibt nicht dabei, sondern der Herr wird es verändern und ihr werdet es mit ihm verändern. Der starke Arm Gottes, der ihr ja auch seid, auf den kommt's an und der wird was ändern. Ihr kennt's ja aus der Vergangenheit. Warum soll's denn jetzt anders sein, ja? Packt mit an, setzt euch nicht an die Wasser von Babylon und jammert, wie an anderer Stelle gesagt wird, sondern tut was, verändert was, denn genau das ist Gottes Wille. Nicht diese Welt hinnehmen, wie sie ist, sondern sich einsetzen für Gerechtigkeit. Das sind immer wieder die Grundworte. Sich einsetzen dafür, dass Friede kommt. Etwas tun, dass Liebe möglich ist und nicht die Liebe einfach abschalten. Sich nicht hineinzubegeben und aufgehen in dieser Welt, sondern heraustreten aus dieser Welt und was tun. Ein Stachel im Fleisch dieser Erde zu sein und immer wieder Gottes Wort zu sagen, der eine andere Welt will, der eine andere Bedingung für die Menschen will, dessen Ziel nicht diese Welt mit ihren vielen Höllen ist, sondern der Himmel, das Reich Gottes. Jesus als Yogi. Der Text würde ganz anders lauten. Da kommt der Sturm, Die Jünger kommen und sagen, um Himmels Willen, wach doch auf. Und dann sagt er, ich habe doch die höchste Vollendung gefunden. Selbst im schlimmsten Sturm und der tiefsten Bedrohung kann ich schlafen. Und wenn vorher bestimmt ist, dass dieses Boot untergeht, so legt euch auch schlafen, liebe Freunde, und begebt euch hinein in euer Schicksal, denn das ist die Voraussetzung dafür, dass ihr erlöst werdet. Om, om. Sie merken, es ist was ganz anderes. Und somit ist auch unser Glaube was ganz anderes als dies eben. Sehr unbequem. Oft genug würden wir uns gerne zurückziehen. Wir würden sagen mit den Buddhisten, ah, schnöde Welt, sei was du bist. Schnöde Politik außenrum, ich ziehe mich zurück in meine vier Wände. Mein Glaube wird mir helfen, zu vergessen, was da alles ist. Mein Glaube wird mich schützen wie so ein Zellophanpapier um mich außenrum, dass nichts an mich rankommt, an Bedrängnissen, an Leid, an Not und Ähnliches. Nein, es geht in unserem Glauben genau um unsere Existenz. Es geht um unsere Not. Die wird nicht ausgeblendet. Da wird nicht gesagt, das ist ein Betriebsunfall oder irgendwas, sondern es wird gesagt, dies gehört zu unserer Existenz. Aber nicht, damit wir es so lassen, sondern dass wir versuchen, etwas dagegen zu tun. Und zwar mit Gott an unserer Hand. Er nimmt uns, benutzt uns als Werkzeuge, dass wir nicht aufgehen in dieser Welt, sondern dass wir diese Welt verändern. Sicher, das war jetzt so, dass ich einen ganz krassen Gegensatz aufgezeigt habe zwischen Christentum und Buddhismus. Sicher gibt es da einige Zwischenwelten. Es gibt im Christentum viele Bewegungen, die immer wieder Kontemplation gesucht haben. In der ganzen Klosterbewegung gab es nicht durchgehend, also die Klosterbewegung zum Beispiel bei Franz von Assisi war ganz darauf aus, diese Welt zu verändern. Aber es gibt da auch Teile des Kontemplatismus. Frau Lehrerin, vielen Dank. Es ist immer gut, wenn man ein paar gescheite Leute hat. Das ist doch relativ weit verbreitet in der Klosterkultur. Das bedeutet Rückzug von der Welt. Das bedeutet Einswerden mit Gott. Und das geht auch bis dahin, dass solche Yogi-Praktiken übernommen worden sind. Es gibt in Polen heute noch Mönche, die sich einmauern lassen und deren einziger Kontakt zur Außenwelt darin besteht, dass sie als ihr Essen reinkriegen und wieder rausschieben. Ansonsten verbringen sie ihr ganzes Leben im Gebet, in der Hoffnung, dass sie dann eins werden mit Gott. Das gibt's also auch im Christentum. Und es gibt auch im Buddhismus ein paar Bewegungen, die anders funktionieren. Ganz konkretes Beispiel. Wir waren in Osaka, in einem der ganz wenigen armen Viertel in Japan. Weil es in Japan immer noch sehr gut geht im Vergleich zu anderen und auch so, dass die Unterschiede zwischen Arm und Reich nicht so groß sind. Also die Sozialhilfe ist sehr hoch, die Arbeitslosigkeit sehr gering, weil es auch sehr viele es ist ein komplett anderes System. Ich will mich darüber nicht verbreiten. Aber es gibt vor allem zwei große Viertel in Japan, eins in Tokio und eins in Osaka, wo sich die Armen sammeln. Die durch alle Netze durchgefallen sind, in aller Regel Familie kaputt, Ehe kaputt, Suff und Ähnliches. Und die leben dort zum Teil wirklich in Pappkartons und so wie wir es auch kennen, von westlichen Städten, aber dort wird es also sehr verborgen, man redet nicht darüber, das ist also ein Betriebsunfall. Und dort gibt es 7 Organisationen, die für die was tun, die also Nahrungsmittel verteilen, Drogenprogramme durchziehen, mit den Leuten reden, sie medizinisch versorgen und, und. Von den Japanern sind 0,5% Christen. Aber von diesen 7 Organisationen sind 6 christlich. Und eine ist buddhistisch, aber von einer Richtung, die sehr stark vom Christentum, vom Dialog auch beeinflusst ist. Das zeigt ganz deutlich die Unterschiede. Die Christen gehen hin, nehmen sich des Elends an, Übrigens auch die Christen sind in Japan die, die gegen Unrecht und gegen Unterdrückung von Minderheiten aufbegehren und für sie kämpfen. Für den Buddhismus ist das undenkbar. Und nur eine kleine Gruppe hilft da. Wir sind Christen. Wir sind von Gott aufgerufen, diese Welt nicht so zu nehmen, wie sie ist, sondern sie zu verändern. Wir sind nicht auf dem falschen Weg, wenn wir sagen, Samuel, hilf, also Gott, hilf uns, sondern wir beten damit um eine Veränderung und um Kraft für diese Veränderung. Wir sind dafür da, für uns und für andere und für kommende Generationen in dieser Welt mehr Gerechtigkeit, mehr Liebe, mehr Hoffnung, mehr Glauben zu installieren und sie zu verändern. Muss man sich immer wieder mal klar machen. Dazu sind wir berufen. Und das traut Gott uns zu, dass wir daran mitarbeiten und dass wir Erfolg dabei haben. Und so verzweifelt wir manchmal sind, weil es nicht vorwärts geht, so sehr wir manchmal leiden unter unserer Not, so sehr wir manchmal leiden unter eigener und fremder Krankheit. Das Ziel ist nicht, sich damit abzufinden und darin einzugehen, sondern etwas dagegen zu tun und im Zweifelsfall auch zu schreien, zusammen mit anderen, gegen Unrecht und gegen Not. Amen.